Ja, was machen wir jetzt? Ja, gut, wir müssen irgendwie rauskriegen. Ja, wer ist ein Nazi und wenn ja, wie viele? Circa 69 Millionen Deutsche waren Mitglied in irgendwelche NS-Organisationen. 8,5 Millionen waren Parteigenossen, also Mitglieder der NSDAP.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil meiner Reihe zum Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945. Mit Dr. Sebastian Rojek schauen wir auf die Entnazifizierung. Der Experte wird dabei erklären, dass die Methoden der Entnazifizierung weniger dafür geeignet waren, systematisch und im großen Stil nationalsozialistische Anhänger und Verbrecher zu finden und zu bestrafen. Er stellt vielmehr dar, wie die erzwungene Reflexion der individuellen Erlebnisse und Taten im NS-Staat dazu führte, dass demokratische Verhaltensnormen und Gedankenmuster in die bundesdeutsche Gesellschaft einsickerten. Welche Rolle die sogenannten Persilscheine spielten, ob die westdeutsche Demokratie trotz oder wegen ihres Umgangs mit Altnazis gelang und ob wir auch für heute etwas aus der Erforschung der Entnazifizierung mitnehmen können, hört ihr in dieser Aufnahme aus dem September 2024. Ich freue mich über konstruktive Kritik und Feedback per Kommentar oder E-Mail. Mehr Infos dazu, wie ihr mich kontaktieren könnt, findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und Hinweise, wie ihr mich bei PayPal und Steady bei der Produktion des Podcasts unterstützen könnt. Herr Rojek ist neu dabei und stellt sich und seinen Weg zum Thema daher zuerst vor. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses spannenden Interviews.
Mein Name ist Sebastian Rojek. Ich bin Historiker und ich habe an der Universität zu Köln Geschichte studiert, unter anderem als Hauptfach. Bin dann nach dem Abschluss dieses Studiums nach München gewechselt und habe dort in einem Projekt gearbeitet zu Prozessen von Erwartungsweckung und Enttäuschung im 20. Jahrhundert. Und im Rahmen dessen habe ich ein Buch geschrieben, Versunkene Hoffnung, die deutsche Marine im Umgang mit Erwartung und Enttäuschung 1871 bis 1930. Und mit dieser Studie bin ich promoviert worden. Danach hat es mich nach Stuttgart verschlagen, an die Universität, in die Abteilung für neuere Geschichte. Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, vor einigen Jahren an einem Projekt gemeinsam mit der Universität Heidelberg zu arbeiten, zum Übergang zwischen Diktatur und Demokratie im deutschen Südwesten. Und da habe ich ein Projekt entworfen und dann auch durchgeführt, wo es um die Entnazifizierung ging, vor allem in einer erzähltheoretischen Perspektive. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ja, die Entnazifizierung ist ein Riesenthema, das eigentlich lange, würde ich sagen, als ausgeforscht galt oder man wusste mehr oder weniger, was die Abläufe waren. Meine Idee war es, ob man nicht die Millionen von Erzählungen über das Leben im Dritten Reich, die im Zuge dessen entstanden sind, nicht mal als Erzählung genauer untersuchen könnte. Und mich haben eigentlich schon immer Fragen auch von Autobiografien und Ähnlichem erzählt, wie erzählen Leute ihr Leben, was ist dabei wichtig, was ist unwichtig. Und das war quasi die Möglichkeit, das in diesem Gegenstand auszuprobieren oder durchzuführen. Denn man kann ja all diese Quellen auch verstehen als eine Sonde, die damals in die deutsche Bevölkerung herabgesenkt wurde, um auszuleuchten, was erzählen die Leute und sowas ist ja relativ selten, ja. Also Leute schreiben zwar dauernd Lebensläufe bei Bewerbungen oder Ähnlichem, aber keinen politischen Lebenslauf oder keinen Lebenslauf mit politischem Fokus. Und das fand ich daran interessant und reizvoll und wollte auch gerade darauf gucken, wie sogenannte normale Leute, also keine NS-Aktivisten, nicht über die Partei oder SS oder sonst was Mitglieder, was erzählen die eigentlich über ihr Leben im Dritten Reich, gerade im Kontext dieser Art der politischen Vergangenheitsbewältigung unter Sanktionsdrohung. Ja, das hat mich interessiert und daraus ist ein Buch geworden, das letztes Jahr erschienen ist. Und seit August diesen Jahres, also 2023, also noch nicht so lange, arbeite ich an einem Projekt für das Stadtarchiv Stuttgart, über die politische Gewalt in der Landeshauptstadt Stuttgart während der Weimarer Republik und den Umgang mit den Flügelparteien, also Kommunisten, Nationalsozialisten, und ob es Gewalt gab und wenn ja, in welchem Ausmaß die Stadtgesellschaft und die Stadtpolitik und die Polizei damit umgegangen sind. Da geht es um solche Fragen, aber es ist noch im Anfangsstadium.
Auf diese Selbstdarstellungen, die Erzählungen der Entnazifizierung werden wir sicherlich auch noch tiefer eingehen. Ich möchte trotzdem ein bisschen weiter vorne anfangen und nachfragen, wann die Alliierten angefangen haben, wahrscheinlich schon im Zuge des endenden Zweiten Weltkriegs, über die Entnazifizierung nachzudenken. Also wann war klar, Deutschland muss nicht nur militärisch besiegt werden, Deutschland wird besetzt werden und man muss irgendwie mit der Ideologie in der Bevölkerung umgehen.
Ja, es ist schwierig, einen genauen Zeitpunkt zu nennen, aber es ist schon relativ klar, dass als dann die Amerikaner in den Krieg, also wirklich auch militärisch eingreifen und einsteigen, dass eigentlich die ganze Zeit schon auf verschiedenen Ebenen Überlegungen laufen, wie man denn nach dem Sieg, den man sich erhofft und den man erreichen möchte, mit dem besetzten Deutschland umgehen soll. Im Zuge dessen ist klar, dass anders als nach dem Ersten Weltkrieg man diesmal versuchen muss, erst natürlich den Nationalsozialismus komplett auszurotten. Da existieren in der westlichen Propaganda Vorstellungen, quasi die deutschen, preußischen Militarismus etc., das sei eine fortgesetzte Tradition, eine Art von Sonderwegsthese. Und das muss auf jeden Fall bekämpft werden. Es ist nicht so ganz klar, was die Ursachen dafür sind oder welche solchen Bevölkerungsgruppen oder sozialen Gruppen wie die preußischen Junker oder so man von der Macht fernhalten oder entfernen müsse, um dieses Ziel zu erreichen. Aber relativ bald stellt sich heraus, Deutschland soll eine Demokratie werden. Und da stimmt ja auch die Sowjetunion zu. Ja? Was dann jeweils für eine Demokratie das sein soll, wie institutionell ausgestaltet sein soll, das wird quasi durch diesen Dachbegriff Demokratie in den Verhandlungen zwischen den dann nachherigen Siegermächten erst noch überdeckt und bricht dann nach dem Sieg eigentlich aus. Ja? Also was für eine Art von Demokratie ist, wie soll das sein? Ja? Ist es eine Art Volksdemokratie nach östlichem Muster oder parlamentarische Demokratie nach westlichem etc. etc.? Ja, und im Zuge dessen werden in den USA Leute aus dem Umfeld und teilweise auch Teile von der exilierten Frankfurter Schule in so Think-Tank-artigen Organisationen beauftragt, sich darüber Gedanken zu machen, naja, wie könnten wir den Nationalsozialismus denn jetzt als Ideologie oder Weltanschauung aus der Bevölkerung entfernen? Wie können wir die Deutschen gewinnen? Wie müssen wir überhaupt mit denen umgehen? Ja, also wie gefährlich sind die noch, wenn wir da sind? Könnte es Widerstandsbewegungen geben etc.? Im Zuge dessen fangen also zahlreiche, vor allem Exilierte, aber auch Deutschland-Experten, die in den USA oder England oder sonst wo sind, an sich Gedanken zu machen, Papiere zu erstellen über die deutsche Gesellschaft und wie sie funktioniert, wie das NS-System funktionieren könnte und so weiter. Im Zuge dessen wird die Idee entwickelt, naja, man könnte ja mit einem Fragebogen versuchen, die Bevölkerung zu durchleuchten. Vielleicht nicht alle oder Funktionäre. Also da taucht diese Fragebogen-Idee auf. Und das ist dann während des Krieges. Und als man in Italien landet, wird auch zum ersten Mal so ein Fragebogen eingesetzt. Ja? Also im Zuge der Entfaschisierung. Ja, nachher läuft es in Italien alles ein bisschen anders ab. Aber da die Idee, dass ein Fragebogen ein geeignetes Mittel sein könnte, diese Idee taucht da schon auf. Und das setzt sich dann nach und nach durch. Nicht unbedingt, weil alle der Meinung sind, ja, ein Fragebogen ist ja die ideale Lösung. Aber es ist die Lösung, auf die sich alle mehr oder weniger einigen können, weil was Praktikableres kann sich nicht durchsetzen oder fällt auch niemandem ein. Der Fragebogen, den die Amerikaner mitbringen, als sie dann in Deutschland ankommen, das Land besetzen, ist ziemlich lang, also über 100 Fragen. Und das stellt sich schnell als unpraktikabel raus, da wird dann nachher zusammengekürzt und so weiter. Aber das sind dann schon quasi Fragen nach dem Krieg. Aber während des Konfliktes wird eigentlich die ganze Zeit laufende Überlegungen, mal in größerer Nähe, mal in größere Entfernung von den jeweiligen politischen Entscheidungszentren, die das letztlich diese Vorschläge oder Ideen annehmen müssen oder für praktikabel halten oder umsetzen, läuft eigentlich die ganze Zeit, was, glaube ich, für militärische Konflikte eigentlich der Normalfall ist. Es wird immer auch darüber nachgedacht, neben den militärischen Faktoren, okay, wie könnte das nach politisch aussehen? Ja? Wie kommt man wieder aus? Wie soll das Ganze überhaupt organisiert werden? Wie besetzt man überhaupt so ein Land und wie läuft dann die Organisation in diesem Land ab und so weiter? Ja? Und das läuft jetzt nicht nur auf Seiten Amerikaner, die aber nach der zunehmend die wichtigsten Akteure bei diesen Bestreben werden. Ja, und als man in Deutschland angekommen ist, also in Jalta, der Konferenz in Jalta im Februar, da sind sich die Siegermächte einig, dass der Nationalsozialismus soll ausgerottet werden, Verantwortliche für Verbrechen oder für diese Art der Politik sollen bestraft werden und von der Macht ferngehalten. Und das wird auch den Deutschen verkündet in einem Wandanschlag. Also das ist so eine Art Poster, das in den besetzten Gebieten ausgehängt wird, unterschrieben von Dwight D. Eisenhower, also dem nachherigen US-Präsidenten, damals Oberkommandierender der westlichen Streitkräfte gewissermaßen. In diesem Wandanschlag wird auch angekündigt, die NSDAP wird verboten und Verantwortliche werden ausfindig gemacht und dann sollen dann bestraft werden nach einem fairen Prozess. Also der Bevölkerung wird es auch sofort mitgeteilt. Das heißt, relativ früh ist klar, das ist nicht einfach ein militärischer Sieg, den die Alliierten einfahren, sondern jetzt geht es wirklich einen politischen Umbruch. Und da ist auch relativ schnell klar, das Ziel soll sein, ihr, also die Deutschen, sollt wieder eine Demokratie werden, aber erstmal unter unserer Aufsicht. Und zuerst haben die Alliierten die Macht und diese Planungen konkretisieren sich dann quasi. Ja, was machen wir jetzt? Ja gut, wir müssen irgendwie rauskriegen, ja, wer ist ein Nazi und wenn ja, wie viele? Und das Mittel, um das rauszukriegen, ist unter anderem der Fragebogen. Ja, also es gibt verschiedene Verfahren, die quasi eingeleitet werden, also zumindest in den westlichen Besatzungszonen, über die rede ich jetzt hauptsächlich, werden Funktionäre, also zum Beispiel Gauleiter, Bürgermeister und ähnliches, ja, oder Parteifunktionäre, die werden sofort verhaftet und kommen in Lager. Das sogenannte Automatic Arrest, also werden automatisch verhaftet. Da wird erstmal gar nicht auf den Einzelfall geguckt. Und alle anderen soll dann dieses kompliziertere Verfahren anlaufen. Das Problem ist, also circa 69 Millionen Deutsche waren Mitglied in irgendwelche NS-Organisationen. 8,5 Millionen waren Parteigenossen, also Mitglieder der NSDAP. Diese Zahl ist 1945 ungefähr erreicht, also circa 8,5 Millionen. Das ist ungefähr jeder fünfte erwachsene Deutsche. Und da ist jetzt unklar, wie überzeugt waren die eigentlich von dieser Weltanschauung? Wie überzeugt sind die immer noch von dieser Weltanschauung? Und wie können wir es rauskriegen, um dann zu filtern, okay, mit wem können wir hier politisch arbeiten und wer muss bestraft werden oder darf nicht wieder sich am politischen Leben beteiligen?
So ein Fragebogen ist jetzt auch nicht das allerbeste Dokument, um so etwas durchzuführen, weil ganz opportunistisch, pragmatisch gesprochen, man kreuzt ja nicht an, ja, ich bin ein Nazi, vor allem nicht, wenn man gerade den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Was waren denn das für Fragen, die da drinnen standen?
Der lange Fragebogen, und es gab dann auch noch verschiedene Varianten, die teilweise lokal verwendet wurden, also dann wird es extrem unübersichtlich. Ich rede jetzt erstmal kurz über den langen Fragebogen und danach über den, der sich dann durchsetzt, der sogenannte Meldebogen. Also dieser lange Fragebogen enthält eine ziemlich lange Liste, in der man angeben muss, in welchen Organisationen man Mitglied war. Das bezieht sich nicht nur auf NS-Organisationen, sondern auch auf andere, welche militärischen Ränge man hatte, welchen Wohnort man hatte, was man so verdient hat, ob man sich an bestimmten Dingen beteiligt hat oder nicht. Ja? Also wird im Prinzip der ganze Lebenslauf erfragt. Und auf Grundlage der Ergebnisse sollte dann ein Urteil gefällt werden, was mit demjenigen geschieht. Ja? Das stellt sich allerdings extrem schnell als maximal unpraktikabel raus. Erstens braucht man ja so viele Soldaten, die überhaupt Deutsch können. Ja? Sie müssen ja auch die Antworten lesen können. Oder das muss alles übersetzt werden. Ja? Das ist natürlich auch ein riesiger Papierkrieg. Ja? Also wenn alle das ausfüllen, das erweist sich also schnell als unpraktikabel. Dazu kommt, dass teilweise lokal Militärkommandanten oder ähnliche Besatzungsoffiziere so Maßnahmen ad hoc ergreifen. Zum Beispiel gucken die, okay, wer ist hier im Bürgermeisteramt in dieser Gemeinde? Wer war da alles NSDAP-Mitglied? Ihr fliegt alle raus. Das wird in der deutschen Bevölkerung als formalisierte Entnazifizierung wahrgenommen, wo nur formal entschieden wird. Ja? Und dann, das sieht man etwa in Württemberg-Baden, und den Fall kenne ich am besten, weil ich ja die Akten gelesen habe, ja, das ganze Archivmaterial. Da beschwert man sich relativ schnell, in anderen Besatzungszonen ist ähnlich. Ja, dieses formalisierte Verfahren ist unfair. Weil es gab ja auch viele Karteileichen oder Leute, die nur auch aus Außendruck oder super spät in die Partei eingetreten sind oder in irgendeine andere NS-Organisation oder die nur in Anführungsstrichen in der Deutschen Arbeitsfront waren oder im Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps oder in einem der Frauenverbände oder was auch immer, ja, oder der HJ oder wo auch immer. Man will also, dass individuell überprüft wird. Interessanterweise, ja, also die württembergische Staatsregierung, die unter Aufsicht der Alliierten agiert, das sind aber Deutsche, ja, die als unbelastet gelten. Also es wird relativ schnell das Staatswesen von unten wieder aufgebaut, ja, kommunal und dann auf Ebene der Länder, ja, in Württemberg-Baden. Also Südwesten bestand aus Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden. Das wird dann nach Gründung der Bundesrepublik zum Südweststaat zusammengefasst. Das heutige Baden-Württemberg waren damals drei individuelle Länder. Baden und Württemberg-Hohenzollern waren unter französischer Besatzung, Württemberg-Baden unter amerikanischer. Und in Württemberg-Baden schreiben normale Leute Bürgerbriefe an die Staatsregierung, in denen die sich darüber beschweren. Unter anderem, und das soll an die Amerikaner weitergegeben werden, ja, oder das wird gleich an die Amerikaner adressiert, aber soll über die württembergische Staatsregierung weitergeleitet werden. Da tauchen Argumente auf, etwa, ja, es sei doch nicht demokratisch. Die Amerikaner, die wollen uns jetzt eine Demokratie bringen, aber in der Demokratie, da zählt doch das Individuum. Ja, aber hier wird nur so formal entschieden, das ist doch eigentlich wie im Kommunismus oder wie im Nationalsozialismus. Es soll eine Einzelfallprüfung stattfinden. Ja, und das heißt, in dieser Phase kommt das, was dann nachher als dieses bürokratisierte Inhaftierungsverfahren eingesetzt wird, tatsächlich noch gewissen Wünschen aus der Bevölkerung entgegen. Und das ist also die Phase etwa seit der Besatzung und Kriegsende bis, sagen wir mal, Herbst 45. Im Herbst 45 wird immer klarer, so wie wir es jetzt machen, funktioniert das alles nicht. Das ist ein gigantischer Aufwand. Die Besatzungsoffiziere haben auch noch 1000 andere Probleme, ja. Die müssen das ganze Land organisieren, verwalten. Also die ganzen Widrigkeiten überhaupt des Nachkriegslebens, ökonomischer Art, Lebensmittelversorgung und so weiter. Die Entnazifizierung muss irgendwie anders geregelt werden. Dann taucht die Idee auf, naja, okay, sollen die Deutschen selber machen. Dann können die auch beweisen, dass sie selbst ein Interesse daran haben, ihr Volk zu reinigen von den Nazis, ja. Und das soll gesetzlich geregelt werden. Und die Amerikaner fassen dann die Länderregierungen ihrer Besatzungszonen zusammen. Und dann wird ein Gesetz gemacht, das im März 1946 in Kraft tritt. Das Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus. Und auf Grundlage dieses Gesetzes läuft jetzt das eigentliche Entnazifizierungsverfahren an. Und das läuft folgendermaßen ab. In der Presse wird die Öffentlichkeit informiert, es gibt jetzt dieses neue Gesetz. Und dieses Gesetz kennt 5 Kategorien. Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Und auf Grundlage eures bisherigen Lebens werdet ihr dann eingeteilt und müsst dafür entsprechende Konsequenzen tragen. Das waren keine juristischen Strafen, sondern sogenannte Sühnemaßnahmen. Ja, das war auch kein juristisches Verfahren im engeren Sinne, das fand nicht bei Gericht statt. Es wurden eigene Institutionen geschaffen, um das durchzuführen, nämlich sogenannte Spruchkammern, die in der Regel sich an den Landkreisen orientiert haben und die dort ansässige Bevölkerung wurde dann angeschrieben und jeder Haushalt hat diese Meldebögen gekriegt. Also der Fragebogen, der eigentlich ziemlich lang war, verwandelt sich jetzt in den sogenannten Meldebogen. Und ja, also dieser Meldebogen hat dann nur noch 2 Seiten. Ne? Das ist in der Regel ein doppelseitig bedrucktes DIN A4 Blatt. Am oberen Ende ist eine Titelzeile, auf der steht Meldebogen aufgrund des Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946. Und da befinden sich einige sogenannte Ziffern, hinter denen verbergen sich bestimmte Fragen. Einige davon sind relativ normal. Name, Beruf, Wohnort, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, sämtliche Wohnorte seit 1933. Was interessant ist, weil es heißt, 33 wird ja auch als Zäsur anerkannt, ab der das politische Leben richtig interessant wird, um dann zu einem Urteil zu kommen, in welche Kategorie man eingeteilt werden sollte. Und diese 14 Ziffern behandeln also Fragen und Fragenkomplexe. Da geht es auch um Mitgliedschaften in NS-Organisationen, ob man davon finanziell und beruflich profitiert hat, wenn ja, in welchem Maße, ob man in der Wehrmacht war, in Polizeiformationen, Infrastrukturorganisationen, ob man in den besetzten Gebieten aktiv gewesen ist, wie die Vermögensverhältnisse aussehen. Das war vor allem wichtig, wenn als Sühnemaßnahme eine Art Geldstrafe verhängt werden sollte. Muss man wissen, wie viel Geld haben die Leute und können sie quasi, kann man die zu geltender Geldstrafe beurteilen. Ja? Dann ging es um die Berufstätigkeit, dann darum, ob bereits laufende Entnazifizierungsverfahren existieren. Das war wichtig, weil in dieser Phase der quasi wilden Entnazifizierung ohne gesetzliche Grundlage wurden hier und da auch mal einfach irgendwelche Verfahren eröffnet und da hat keiner mehr durchgeblickt. das soll jetzt alles in dieses gesetzliche Verfahren hineinlaufen, das dann seit März 46 läuft. Ja, und am Ende gibt es auch noch ein paar Freifelder. Die sind besonders interessant, weil da können die Leute schreiben, was sie wollen. Und wer im Fragebogen lügt, dem drohen Gefängnis oder Geldstrafen. Oder wenn man unvollständige und irreführende Angaben macht, das steht auf dem Bogen auch nochmal drauf. Das ist der Bogen, macht jedem Ausfüllenden klar, Achtung, es drohen Sanktionen, wenn das hier nicht richtig gemacht wird. Man kriegt also diesen Meldebogen nach Hause, man füllt den aus oder muss ihn ausfüllen und dann muss man bei der Spruchkammer einreichen, also im jeweiligen Landkreis oder so, wie das jeweils regional organisiert ist. Da gibt man ihn ab und in die Spruchkammer, da sitzen Beamte, die entscheiden jetzt auf Grundlage der Angaben im Meldebogen, ob jetzt die Spruchkammerverfahren eröffnet wird. In diesem Verfahren wurde man vorher eingeordnet in eine Kategorie. Zum Beispiel als Belasteter. Und wenn man dann zum quasi Prozess geht, da konnte man auch einen Anwalt mitnehmen. Ja. Wenn man jetzt zum Prozess geht, dann musste man argumentieren oder zeigen, ja, ich bin gar nicht belastet, sondern ich war viel harmloser, ich bin eigentlich nur Mitläufer oder sowas. Ja. Und in der Spruchkammer saßen teilweise Juristen, teilweise Beamte. Das sollten immer auch Leute, die im ähnlichen beruflichen Umfeld gearbeitet haben, wie der jeweilige Angeklagte oder sich Verteidigende eher, mussten zugegen sein, damit die einschätzen können, okay, wenn der erzählt, ja, da war es üblich, als Lehrer musste man in die Partei oder sowas, stimmt das nicht, wie hoch war der Druck und so weiter. Und wenn man verurteilt worden ist, dann konnte man auch nochmal in Revision gehen, ja. Und die ganzen Leute, die ich eingangs erwähnt hatte, die in Automatic Arrest in den Lagern saßen, Funktionäre und so, die wurden von da aus auch in dieses Spruchkammersystem eingespeist. Ja. Und manchmal war es so, dass dann rauskam, naja gut, die saßen jetzt schon 2 Jahre im Lager, damit ist eigentlich alles abgegolten, so, die können jetzt raus. Ja, zu den Maßnahmen, zu denen man dann so verurteilt werden konnte, gehörten also Geldstrafen, dass man nur in einem Beruf arbeiten durfte, der eigentlich nicht der eigenen Qualifikation entspricht, also Steine klopfen oder sowas, arbeiten. Man durfte auch vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden, um etwa politisch potenziell unliebsamen Personen von der Partizipation an der neu zu begründenden Demokratie auch Zeit auszuschließen. Also so lief dieses Verfahren seit März 46 in der amerikanischen Besatzungszone ab. In den anderen westlichen Besatzungszonen war es ähnlich. Die sind aber alle gar nicht so gut erforscht wie die amerikanische. Allerdings, übrigens im Osten gab es auch ein ähnliches Verfahren und so. Alle mehr oder weniger mit demselben Ergebnis. Ein paar Jahre später erweisen sich die ganzen Spruchkammern als, das ist der berühmte Titel, einer der ersten richtigen historischen Studien über die Entnazifizierung von Lutz Niethammer, 70er Jahren, Anfang der 80er, wieder veröffentlicht mit dem Titel Die Mitläuferfabrik. Denn tatsächlich war es so, dass die Spruchkammern die übergroße Mehrheit aller dort Vorgeladenen als Mitläufer klassifiziert hat. Auch Fälle, von denen wir heute vielleicht manchmal sagen würden, naja, da wäre vielleicht auch was anderes angemessen gewesen, Todesstrafe oder so. So zumindest lief das ab. Interessant an dem Verfahren ist, deshalb ist es auch kein direktes rechtsstaatliches Verfahren, weil eine Beweislastumkehr vorsieht. Nicht der Staat klagt einen an, und man muss jetzt sich verteidigen, sondern man muss selbst beweisen, dass man nicht in diese oder jene Kategorie gehört. Ja? Das wurde auch von der deutschen Seite, die das Gesetz gemacht hat, als irgendwie komisch und unfair oder seltsam wahrgenommen, aber die Amerikaner wollten es so und es ließ sich nicht anders regeln. Also diese Phase ab März 46 ist die eigentliche Phase, wenn man über die Entnazifizierung redet. Ja, in einem weiteren Sinne kann man auch so eine Art kulturelle Entnazifizierung, etwas Verbot von Uniformen, bestimmtem Liedgut und ähnlichem Kram, Symbole, also NS-Symbole oder sowas, kann man auch in einem weiteren Sinne darunter rechnen. Aber mit Entnazifizierung ist primär dieses formalisierte Verfahren über die Spruchkammern gemeint. Es gibt also ein doppeltes Filtrationssystem. Alle Volljährigen müssen diesen Meldebogen ausfüllen. Beamte prüfen dann, was steht da drin? Und eröffnen dann, je nach Schwere des Falls, ein Verfahren bei der Spruchkammer oder, wenn man Schwein hat, wird man schon vorher aussortiert. Dann kommt ein roter Stempel auf den Meldebogen, auf Grundlage des Meldebogens von dem Gesetz nicht betroffen. Da hat man Glück gehabt. Und das war vor allem deshalb wichtig, weil man ohne die Entnazifizierung keine richtige Arbeitserlaubnis hatte.
Also man konnte zum Beispiel draufschreiben, ich war Mitglied des Winterhilfswerks und ich war 43 in die Partei eingetreten, weil alle meine Nachbarn waren auch in der Partei und ich wollte da dazugehören, aber eigentlich war ich dagegen. Und dann wurde man wie eingestuft. Also was bedeutete diese Kategorie hauptschuldig, belastet, Mitläufer? Wie stark musste man im NS-System drinne sein, um in diese Kategorien eingeordnet zu werden?
Ja, also das ist schwer zu sagen, ja. Die Einordnung scheint nicht immer glasklar zu sein, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Leben all dieser Menschen ja auch immer unterschiedlich verlaufen ist, ja. Man musste sich teilweise auf deren Angaben verlassen, ja. Also vielleicht erstmal ein relativ simpler Fall. Jemand war in der Partei seit 1929 oder 1930, war Mitglied in der SS, hat Reden für die Partei gehalten, hat fürs Winterhilfswerk Geld eingesammelt von seinen Nachbarn, hat Leute denunziert und ist auch so dumm, das zuzugeben, ja. So, das wäre ein eindeutiger Fall, ja, also eindeutig belastet, ja. Aber in der Regel schreiben die Leute natürlich nicht das da rein, ja. Man kann natürlich auch versuchen zu sagen, gut, ich bin Mitglied der Partei, ich schreibe dann einfach nicht da rein, vielleicht bin ich Schwein. Und tatsächlich hatten auch manche Leute Schwein, ja. Das ist einfach nicht aufgefallen. Die Akten mit den ganzen Meldebögen, und ich habe so zwischen 30.000 und 32.000 dieser Meldebögen ausgewertet. Da findet man alles Mögliche, ja. Also manche Leute tragen gar nichts ein. Jedenfalls dazwischen sind immer wieder Papiere, dass Teile dieser Meldebögen werden von den Beamten an die Amerikaner weitergereicht, die aufgrund der von ihnen erbeuteten Dokumente, zum Beispiel das NS-Parteiarchiv oder die Teile, die noch übrig sind, die Mitgliederkarteien bestimmter NS-Organisationen prüfen, ob das stimmt, was die Leute da geschrieben haben. Da könnte es durchaus sein, dass rauskommt, oh, da hat jemand was verschwiegen, und dann könnte man ziemlich sicher sein, dass ein Spruchkammerverfahren eröffnet wird, um den Fall genauer nachzugehen. Ja? Es gab ein gewisses Risiko, aber wie gesagt, es gab auch Leute, die Glück hatten. Angesichts dieser Menge an Fällen und Personen, dieses Aufwandes, war es also möglich, aber das wussten die Leute natürlich nicht vorher. Ja, ja, und wir könnten darüber reden, was die Leute in diesen Meldebögen erzählen. Im Prinzip alles Mögliche. Ja, also, und daraus kann man auch schließen, was stellen die Leute sich zum Beispiel selbst unter einem Nazi vor. Ja? Es ist ja keineswegs eindeutig oder in vielen Fällen nicht eindeutig, wer wirklich Nazi gewesen ist und was das bedeutet. Also Parteimitgliedschaft, reicht das aus? Schwer zu sagen. Ja. Also wenn jeder fünfte Erwachsene Anfang 45 ungefähr in der NSDAP gewesen ist, waren das jetzt alles bis zum geht nicht mehr überzeugte Nationalsozialisten. Ja, werden schon ein paar Leute dabei gewesen sein, die es aus Außendruck gemacht haben, aus Feigheit, weil sie von Karrieremöglichkeiten versprochen haben. Vielleicht auch, weil sie Teilen des NS-Programms der Politik zugestimmt haben, dass sie Hitler toll fanden oder was auch immer. Ja. Gibt es also tausend Möglichkeiten. Was man davon als jeweils nationalsozialistisch spezifisch nationalsozialistisch qualifizieren soll, ist nicht so leicht zu sagen. Es war auch für die Zeitgenossen nicht so einfach. Ja. Interessant ist natürlich, die hatten teilweise schon ein Gespür dafür, wen man jetzt als Nazi angesehen hat oder sowas. Ja. Zum Beispiel Denunziation oder hat andere ausspioniert oder war einfach ein Arsch, ja, aber da überschneiden sich dann natürlich verschiedene Grade an Sympathie und Antipathie und mischen sich quasi Alltagsverhalten und politisches Verhalten, gehen ineinander über, ja. Und also im Gesamtüberblick würde ich sagen, dass die meisten Leute, die diese Meldebögen ausgefüllt haben, verstehen unter Nazis jemanden, der männlich war, der das Christentum abgelehnt hat, der eher jünger war und der Geschichte gemacht hat. Der anderen auf den Geist gegangen ist damit, der andere gezwungen hat, irgendwas zu tun, ja. Der zum Beispiel wollte, dass man zum SA-Abend geht, dass man bei diesem Fackelmarsch auftaucht oder ähnliches. Das erscheint in den Meldebögen, in den Erzählungen der Menschen über ihr Leben im Dritten Reich. Und das sind oft sehr kurze, anekdotenhafte Dinge, die in der Regel dazu dienen sollen, klarzumachen, dass man selbst kein Nazi gewesen sei oder kein Richtiger, ja. Ja, das erscheint den Leuten oder wird zumindest in Meldebögen so dargestellt, das waren die richtigen Nazis. Alle anderen, die es keine Nazis gewesen seien, die seien eigentlich so passive Opfer des historischen Geschehens gewesen. Ja? Und es werden quasi alle Erzählvarianten und Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann, realisiert. Zum Beispiel, naja, ich war ja immer schön in der Kirche, ja, und das, die Nazis waren ja gegen das Christentum. Natürlich auch alles krass vereinfacht, aber sowas taucht auf als Erzählung. Und deshalb kann ich kein Nazi gewesen sein. Oder, naja, ich bin eine Frau, als Frau habe ich ja nichts mit Politik zu tun. Ich war nur Hausfrau und Mutter und hatte keine Zeit für Parteien. So solche Sätze stehen dann da zum Beispiel. Oder das taucht interessanterweise vor allem bei Frauen auf, ja, die also an dieses Bild anschließen können, was übrigens auch die Amerikaner mitbringen, naja, Politik ist irgendwie Männersache, ja. Und als Frau, selbst wenn man in den entsprechenden NS-Organisationen für Frauen gewesen ist, ja, oder als Luftschutzhelferin oder was auch immer gearbeitet hat, ja, oder selbst SS-Helferin erzählen sowas, ja, auch ganz kurios, selbst die rufen irgendwie so ein vorpolitisches Frauenbild ab, ja. Das ist ganz interessant, ja. Männer machen das selten, ja. Wahrscheinlich, weil Politik doch irgendwie als Männersache wahrgenommen wird. Aber die schreiben dann zum Beispiel so Sachen wie, also einer schreibt, ja, ich bin Handwerkermeister und kein Politiker. So als wäre Politik nur was, was Berufspolitiker machen, ja. Der selbst ist ja nur Handwerker, ja. Oder jemand war nur Geschäftsmann. Als wäre das ganze Leben nur davon bestimmt gewesen, dass man Geschäftsmann ist. Dieses ökonomische Handeln oder das Berufsleben determiniert alle anderen Felder, in denen man sich als Person sonst noch in sozialen Kontexten ausdrückt oder so, ja. Ist also kein Raum mehr für Politik da gewesen, ja. Also diese Arten von Erzählungen tauchen auf in den Meldebögen. Und sowas wird geprüft. Was auch manchmal vorkommt, ist, dass zum Beispiel Leute freiwillig zur Spruchkammer hingehen und sagen, ja, ich weiß nicht, was dieser Typ eingetragen hat, aber der war in der SA. Ja, es gibt auch solche Fälle von quasi Denunziation. Also dafür gibt es ein eigenes Ministerium, ja, in den jeweiligen Ländern. Also in Württemberg-Baden, das sogenannte Befreiungsministerium, das so heißt, weil das quasi nach Gesetz benannt ist, ja. Ministerium zur Befreiung von bla, 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 bla. Und der Minister, der lange Zeit zuständige Minister in Württemberg-Baden, wie es Amtes Gottlob Kamm, Sozialdemokrat, der auch zeitweise im KZ gewesen ist und so weiter, also im Prinzip weiße Weste. Und der versucht immer auch in Reden in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, ihr müsst selbst euch melden, wenn ihr wisst, derjenige hat Dreck am Stecken, der war Nazi oder so. Ihr müsst dabei mithelfen, das ist jetzt unsere Chance zu zeigen, wir wollen wirklich unseren Nationalsozialismus befreien. Das hat aber, darüber beklagt, der Kamm sich auch dauernd überhaupt nicht funktioniert, ja, weil die Denunziation, das hat irgendwie so einen schlechten Ruf, da wollte ja kaum jemand ein Risiko eingehen, aber es gibt solche Fälle, ja, dass ab und zu Leute auftauchen und nachfragen oder mitteilen, was sie über die Mitgliedschaft bei anderen Leuten wissen und dann kann geprüft werden, okay, haben die es auch angegeben und wenn nicht, ja, dann wird weiter nachgeforscht, ja, und dann gibt's auch ein Verfahren wegen Fragebogenfälschung.
Sie haben jetzt immer wieder erwähnt, dass da vor allem die amerikanische Administration der treibende Faktor war und dass die anderen Besatzungszonen da so ein bisschen hinterhergehinkt sind. Zeichnete sich da auch schon so ein Widerspruch ab zwischen den westdeutschen Zonen und der späteren DDR?
Also eigentlich in fast jeder Frage zeichnet sich ja schon relativ früh ein Gegensatz zwischen der Ostzone, sowjetischen Besatzungszone und den Westzonen ab. Ja, da geht es um jede Frage, unter anderem auch darum. Ja. Und also es gibt auch eine Art von Entnazifizierung in der sowjetischen Zone, die dann später zur DDR wird. Und die DDR hat lange Zeit das Bild vertreten, naja, im Westen, da ist die Entnazifizierung komplett gescheitert, da sind ja die ganzen alten NS-Eliten, eigentlich immer noch an der Macht. Adenauer ist der Nachfolger Hitlers und also in den 50er Jahren war der Ton auch deutlich schärfer und eigentlich alle schlechten Traditionen der deutschen Geschichte, die sind auf wundersame Weise in der Westzone gelandet und alle guten Traditionen sind erstaunlicherweise in der Ostzone gelandet und werden jetzt da umgesetzt und da sei die Entnazifizierung viel rigider gewesen und so weiter. Inzwischen zeichnet die Forschung da eher ein anderes Bild. Ja, in manchen Fällen war man deutlich härter. Ja, es war für ehemalige NS-Eliten nicht so leicht möglich, in vernünftigere, ganz gut gestellte Positionen aufzurücken. Aber natürlich war es auch da so, angesichts dieser Bevölkerung und dieser Verwicklung in die ganzen NS-Institutionen, hatten natürlich auch in der DDR tonnenweise Leute in der entsprechenden NS-Vergangenheit. Ja. Was das jeweils bedeutet, das eigene politische Handeln und wie die Leute das selbst in ihrer Biografie verortet haben, ist noch mal eine andere Frage. Ja? Aber aus dem Osten kommt eher der Vorwurf, naja, im Westen ist das alles viel zu lasch und so weiter. Gut, die Briten machen es eigentlich ähnlich, aber sind auch eigentlich pragmatischer und die Franzosen auch. Also wenn wir schnell aus dem Weg haben, also alle verwenden Fragebögen, ja, das war auch lange Zeit gar nicht so klar, ist eigentlich erst in jüngerer Zeit, hat Mikkel Dack eine Studie veröffentlicht, in der eigentlich schon klar wird, naja, Fragebogen war eigentlich das Instrument der Wahl für alle. Aber die Amerikaner haben das am aufwendigsten durchgezogen. Es gibt eigentlich auch ein gewisses Quellenproblem. Ja? Also die sowjetischen Quellen sind gar nicht so gut und so leicht zugänglich. Vor allem jetzt nicht mehr, wie die aus dem Westen. Ja? Von daher sind die Amerikaner einfach am besten untersucht, was das angeht. Ja? Also teilweise könnte es auch daran liegen, dass die Amerikaner immer so als treibende Kraft darstellen. Allerdings, ich meine, die waren die mächtigste Macht. Mindestens mal bei den Westmächten, ja, ökonomisch, militärisch, politisch, von dem Aufwand, den die betrieben haben, von den Millionen von Leuten, die die um die Welt geschickt haben, diesen Krieg zu gewinnen und nachher die Besatzung durchzuziehen, ja. Von daher ist jetzt nicht so verwunderlich, dass die wahrscheinlich tatsächlich die größte Rolle bei diesen ganzen Dingen gespielt haben, ja.
Im Kontext der Entnazifizierung hört man immer wieder den Begriff Persilschein. Was ist das?
Ja, Persilschein ist ein Begriff, der bezeichnet etwas, was man als Leumundszeugnis eigentlich bezeichnen könnte. Also im Zuge dieses Entnazifizierungsverfahrens war es möglich, noch nicht unbedingt beim Meldebogen, wobei es auch da Fälle gibt, wo Leute an ihrem Meldebogen Leumundszeugnis anheften, aber dann vor allem bei den Leuten, die quasi dieses Verfahren nicht überstanden haben und gegen die dann ein Spruchkammerverfahren eröffnet wurde. Die hatten jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel aus ihrem Umfeld irgendwelche Leute zu fragen, ob die denen nicht was schreiben können, wo drin steht, der war in Ordnung, ist immer brav in die Kirche gegangen, hat nie mit Heil Hitler gegrüßt, oder sowas steht dann da drin zum Beispiel, er hat nie mit Heil Hitler gegrüßt, war immer freundlich, hat sich am Parteiabenden nicht blicken lassen, ich habe ihn nie Hitler rühmen hören. Oder noch besser, habe ich schlecht über ihn reden hören, das war schon gefährlich und so weiter. Also sowas in der Art steht da drin. Und Persilschein, ja gut, wegen des bekannten Waschmittels, wird das so bezeichnet als eine Art Reinwaschungssystem. Ne? Also in Württemberg-Baden, interessanterweise, die Behörden selbst glauben, dass das Persilschein-Phänomen, von dem in der Öffentlichkeit, in den Medien so viel die Rede sei, de facto gar keine große Rolle spiele. Ob das so ist, ist eine andere Frage, aber interessant ist diese andere Einschätzung, ja, aber das ist ja wahrscheinlich einer der Begriffe, der bis heute irgendwie im Alltagsbewusstsein vorhanden ist oder immer noch existiert aus dieser Alltagssprache quasi der Besatzungszeit in der Entnazifizierungsphase, ja. Das ist ganz interessant. Welchen Einfluss diese Persilschein hatten, ist auch nicht immer klar zu sagen, ja. Es gibt Fälle, da hat man einen Eindruck, gut, jemand hat 5 Persilscheine, am besten noch vom Pfarrer und dann von 4 Arbeitskollegen oder so oder vielleicht Höhergestellten oder noch geiler. Von Leuten, die eindeutig, die zum Beispiel im KZ gewesen sind oder sowas, ne? Da kann man ja nichts gegen sagen, ne? Wäre natürlich am günstigsten. Also man darf sich das nicht so vorstellen, als hätten alle untereinander sich fröhlich Persilscheine ausgestellt und da irgendwie was vom Pferd erzählt. Also wahrscheinlich standen dahinter schon auch aufwendigere kommunikative Prozesse, wie man jetzt was darstellt, ja? Also Gottlob Kamm zum Beispiel, der eben erwähnte Befreiungsminister in Württemberg-Baden, also der oberste quasi Behördenchef für die ganze Entnazifizierung, der kriegt auch reihenweise Anfragen. Er soll doch mal, ob er nicht ein gutes Wort einlegen könnte oder irgendwie einen kurzen Text schreiben, dass er doch wisse, dass derjenige, der ihn gerade schreibt, nichts mit der Partei zu tun hat und ähnliches. Und der Kamm macht das meistens, aber da sind auch Leute dabei, zum Beispiel jemand, bei dem der Kamm an irgendeinem Bahnhof ab und zu mal Zigarren gekauft hat oder irgendwie sowas in der Art, ist das nicht, erinnere mich das nicht genau. Also jemand, den der quasi überhaupt nicht kannte. Der Kamm schreibt dann, naja gut, ich habe sie nie was Politisches sagen gehört, aber wir kennen uns ja auch gar nicht. Das ist nicht so überraschend, ja. Also da ging es wahrscheinlich darum, dass man dachte, naja gut, da wäre es ja günstig, wenn ich in meinem Verfahren von dem Leumundszeugnis dabei habe, das sieht bestimmt gut aus. Ja? Also da ging es wahrscheinlich darum, ja? Aber das ist teilweise einzelfallabhängig. Also auch in Institutionen, also in Ministerien, Behörden etc., wo die Leute sich gut kannten, teilweise vor dem Dritten Reich, während des Dritten Reiches und dann auch wieder danach zusammengearbeitet haben, da gab es schon so gewisse Persilscheinfunktionen, die sich aber teilweise mit anderen Dingen überschnitten haben. Zum Beispiel, wenn man jemanden loswerden wollte und nicht wollte, dass der in die entsprechende Institution zurückkehrt, da waren die Leumundszeugnisse auch eine Möglichkeit, indem man zum Beispiel sagt, nur, du kriegst von uns keins, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass derjenige aus politischen Gründen nicht wieder eingestellt wird, obwohl der eigentliche Grund der Antipathie gar nicht politisch war, sondern man wollte vielleicht einfach loswerden als Mitarbeiter oder so. Aus anderen Gründen, ja, aus menschlichen Gründen, aus beruflichen Gründen und nicht direkt aus politischen. Also dieses Verfahren war schon immer vielfältig anwendbar, ja. Und eben auch der sogenannte Persilschein.
Also da gab es Netzwerke, da gab es Seilschaften, da gab es Gefälligkeiten, aber es war kein absolut flächendeckendes Phänomen.
Nee, das ist ausgeschlossen und das ist leider unrealistisch. Ich meine, wo gibt es keine Seilschaften und Netzwerke? Das ist ja heute nicht anders. Wer die richtigen Leute kennt oder wenn man sich, ergeben sich bestimmte Möglichkeiten, dieses soziale Netzwerk zu aktivieren. Man braucht auch heute gegebenenfalls Arbeitszeugnisse, jemand kennt jemanden, der jemand kennt und so weiter und so fort, ja, der ein Praktikum klar macht oder was auch immer das die begehrte Ressource gerade ist. Ja, also warum soll das in der Nachkriegszeit anders gewesen sein? Das wirkt nur anders dadurch, dass natürlich diese krasse moralische und politische Belastung dahinter steht. Ja. Aber dass Menschen in sozialen Netzwerken operieren, sich gegenseitig helfen, dass Dinge auch mal zurechtgebogen werden oder so, scheint mir in keiner Weise spezifisch für die Nachkriegszeit, sondern eher der Normalfall. Also interessanter wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Dann müsste man überlegen, wie kann das sein, ja, dass auf einmal soziales Verhalten so anders funktioniert hat. Ja. Nur es funktioniert natürlich genauso wie heute. Dasselbe gilt auch für die Erzählungen, die die Leute fabrizieren. Ja. Also die wenigsten oder eigentlich, ich habe keinen einzigen Fall gefunden, wie man da reinschreibt, ja, ich war überzeugter Nazi und vor allem bin es immer noch. Ja. Es gibt manchmal Leute, die schreiben, ja, ich war überzeugter Nazi wegen der Arbeitslosigkeit und so weiter und bei Deutschland durch den Versailler Vertrag so schlimm behandelt worden sei und dachte, das wird alles super. Aber da habe ich festgestellt, oh Mist, jetzt bin ich auf einmal in der Diktatur. Aber jetzt kam ich da nicht mehr raus, ja, weil wegen Überwachung, Gestapo etc. Und dann habe ich so ausgeharrt. Aber eigentlich habe ich schon konvertiert. Ja. Eigentlich habe ich schon während des Dritten Reiches gemerkt, ich bin auf dem falschen Dampfer unterwegs, habe dann nur gehofft, dass es bald vorbei ist oder so. Ja, das gibt's auch als Erzählung. Also man könnte jetzt sagen, gut, das sind alles Opportunisten, ja, die sich erst Hitler an die Brust geworfen haben und jetzt den Sieger mächten. Man könnte das aber auch positiv als Flexibilität beschreiben. Ja? Also das muss nicht immer blanker Opportunismus sein. Ich glaube, wir alle in unseren eigenen Selbsterzählungen deuten bestimmte Dinge mal so und mal so. Ja? Was weiß ich, irgendeine Beziehung scheitert, da redet man sich ein, naja, war doch nicht der richtige Partner, die richtige Partnerin, obwohl es vorher irgendwie das Nonplusultra gewesen sein soll oder so. Ja? Erzählt man sich halt die Dinge ein bisschen anders, tont manche Dinge ein bisschen ab, hebt andere Dinge hervor. Und in dem Fall ist natürlich noch der Außendruck viel höher, ja? Weil ja klar ist, es drohen Strafen oder Sanktionen, den will man logischerweise entgehen. Von daher finde ich das alles nicht überraschend und auch, dass Menschen in gewissen Grenzen sich in sozialen Netzwerken betätigen, um Vorteile für sich rauszuholen, scheint mir auch in keiner Weise überraschend zu sein.
Und das Schlimme sozusagen ist ja auch, klar kann man Mitgliedschaften in Parteien, man kann bestimmte Veranstaltungsbesuche nachweisen, aber die Entnazifizierung richtet sich im Endeffekt ja gegen eine Idee und nachzuschauen, ob jemand eine Idee im Kopf hatte, im Kopf hat und im Kopf haben wird, ist ja wirklich nahezu unmöglich. Auch mit einem Fragebogen und selbst mit einer ausführlichen Befragung vor einer Spruchkammer.
Ja, so ist es. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem. Allerdings, ich meine, so dumm waren natürlich die Leute, die ich das ausgedacht haben, auch nicht. Dass die dachten, naja, wenn das alles durch ist, dann sind alle Nazis weg, das ganze Problem ist komplett erledigt. Sondern die haben das wesentlich pragmatischer gesehen. Ja? Also einmal ging es darum, jedem Einzelnen klarzumachen, ey, der Staat hat dich im Visier. Ja? Jeder Einzelne kriegt diesen Bogen nach Hause. Jeder Einzelne. Ja? Der Staat guckt jetzt auf dich und dein kleines Leben, Hausfrau RNAP 54, Witwe. Ja? Auch du musst jetzt sagen, was hast du so gemacht? Wo warst du Mitglied? Ja? Sag mal. Und der Staat droht damit, dass wenn du Mist erzählst, dann gibt's Ärger. Und wenn die Wahrheit erzählst, im Zweifel auch. Je nachdem, was man so gemacht hat, wo man so Mitglied war, an was man beteiligt gewesen ist, womit man sich bereichert hat zum Beispiel. Ja. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, ja? Dass der Staat sich als jemand auftritt, der die Macht hat, das Vorleben seiner Bürger zu erkunden und entsprechend zu sanktionieren. Also schon allein der Pragmatismus zwingt die Leute, sich jetzt selbst Gedanken darüber zu machen, ja, wo sind denn die demokratischen Anteile in meinem Leben? Ja? 33, also 1933 war es eigentlich umgekehrt. 1933 musste man lernen, okay, wenn ich hier vorankommen will, ja gut, ich war Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, ich war mal im nationalistischen Verband oder in einem Freikorps, ich war kein Kommunist, ich war kein Sozialdemokrat, das sind dann alles Dinge, die sehen nach 33 extrem gut aus im Lebenslauf, ja. Nach 1945 sehen die noch beschissener aus, ja, weil jetzt so ein rechtes Durchgehen im rechten Milieu sich verziehenes Leben hat. Umgekehrt, ja, wenn Sie Sozialdemokrat gewesen sind, vielleicht sogar mal Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, also die Demokratie von Weimar verteidigenden militanten Kampfverband, der gegen SA und Rotfrontkämpferbund auf die Straße gegangen ist, Schlägereien etc. man quasi mit der Faust, mit seinem eigenen Körper auf der Straße für die Demokratie gekämpft hat, nach 33 quasi in Deckung gehen musste. Ja, man konnte jetzt natürlich nicht mehr im Reichsbanner sein, das gab es nicht mehr. In der SPD konnte man auch nicht mehr sein, ja. Aber man ist vielleicht in die Deutsche Arbeitsfront eingetreten, da war fast jeder Arbeitnehmer drin, das war da was nichts Besonderes. Aber hat sich ansonsten mehr oder weniger ferngehalten, überwintert. Aber man kann jetzt in seinen Lebenslauf reinschreiben, jetzt bin ich wieder in der SPD und ich war sogar schon mal da drin. Jetzt erscheint auf einmal der Lebenslauf so als eine Kontinuität, die von außen, nämlich durch die nationalistische Machtergreifung, zerrissen worden ist. Ne? Ob die Leute bestimmte Ideen haben und danach handeln, das ist eine viel schwierige Frage, aber darum ging es letztlich nicht. Ja, ich glaube, es ging eher darum, öffentlich klarzumachen, auf bestimmte Art und Weise darf nicht mehr über das Dritte Reich gesprochen werden. Ja, also jetzt noch aufzutreten, zu sagen, das war alles super. Nee, die Leute werden dazu aufgefordert, darüber nachzudenken, welche demokratischen Potenziale sehe ich in meinem Lebenslauf und wie kann ich die am besten so betonen, dass ich jetzt weiter kommunikativ anschlussfähig bleibe für diese neue Ordnung. Und was war am Nationalsozialismus nicht so gut? Ja? Was hat mir nicht gefallen? Ja? Also interessanterweise findet man nichts, übrigens auch in anonymen Eingaben oder so an die Regierung, ja? Findet sich auch relativ wenig, wo drin steht, das Dritte Reich war super und wir wollen das zurückhaben. Ja? Ja, natürlich, klar, man hat den Krieg verloren. Ja? Also viele Leute haben auch gesehen, wie dieses Regime komplett vor die Wand gefahren ist. Ja? Das dürfte auch zum gewissen Umdenkprozess möglicherweise oder wahrscheinlich beigetragen haben. Ja? Also da spielen viele Dinge eine Rolle. Ja? Die wirklichen Funktionäre, ja, die sind ja erstmal im Lager, die sind erstmal verhaftet. Ja? Die Hauptkriegsverbrecher, die sitzen in Nürnberg. Ja? Also es gibt auf verschiedenen Ebenen findet quasi der Angriff auf das NS-System statt und seine Akteure, die noch übrig sind. Und das darf man auch nicht vergessen, zahlreiche überzeugte Nationalsozialisten sind ja auch in den von ihnen entfesselten Vernichtungskrieg selber zu Tode gekommen. Das war wahrscheinlich auch kein Nachteil bei der Neugründung der Demokratie, dass einfach ein Großteil durch die Gewaltmaßnahmen einfach ausgefallen ist und jetzt nicht mehr vorhanden war. Also das wird oft übersehen, aber spielt sicherlich auch eine Rolle bei diesem ganzen Komplex, der dann dazu beitragen sollte, den Nationalsozialismus vielleicht nicht komplett zu erledigen, aber so am Boden zu halten, dass er keine politische Wirkmacht mehr entfalten kann. Interessant ist, die Akteure, also Gottlob Kamm zum Beispiel oder auch andere Leute, die auf deutscher Seite und teilweise auch auf alliierter Seite damit beschäftigt sind, diesen ganzen riesigen Überprüfungsprozess zu managen, die reden oft in so einer Metaphorik von einer Pandemie. Ja, also da steht dann zum Beispiel, naja, die Entnazifizierung ist eine Quarantäne. Der Nationalsozialismus war wie eine Epidemie, ein Virus, ein NS-Virus, der alle befallen hat. Immer mehr waren krank. Die kommen jetzt in Quarantäne. Und wenn die Entnazifizierung durchlaufen, dann sehen wir, wer ist jetzt wieder gesund. Und gesund ist derjenige, der sagt, naja, das war irgendwie alles scheiße, Nationalsozialismus war ein krasser Fehler, aber ich bin ready für die Demokratie. Irgendwas in diese Richtung, das reicht schon. Ja, alles andere muss sich auf Zeit bewähren. Ja, also Gottlob Kamm und andere im Entnazifizierungsprozess, die sagen, naja, die Sache ist nicht erledigt, wenn das durch ist, sondern das soll uns Zeit verschaffen, bis die Demokratie funktioniert. Ja. Und dann werden die Leute vielleicht auch von selbst davon überzeugt werden oder sehen, naja, dieses System funktioniert doch schon deutlich besser. Ohne Massenverbrechen, Überwachungsstaat, Krieg und so weiter. Ja. Vielleicht auch ökonomischer Erfolg, das war damals natürlich nicht abzusehen. Ja. Aber das Wirtschaftswunder dürfte etliche mit der Demokratie stärker versöhnt haben als alles andere. Ja. Sogenannte Wirtschaftswunder, das ja jetzt noch nicht alle erreicht hat, aber noch genug, zumindest auch in der Wahrnehmung. Also das spielt dabei alles eine Rolle. Ja. Was damit die eigentliche Idee wird, ja, solange die marginalisiert wird, unter Quarantäne gestellt, an den Rand gedrängt, ja, damit waren die Akteure, die Verantwortlichen eigentlich schon zufrieden. Ja. Die hatten gar kein höheres Ziel. Die waren jetzt auch nicht doof. Ja. Denen war klar, dass man durch den Fragebogen die Leute nicht kriegt. Ja. Also der Ministerpräsident in Württemberg-Baden, der sagt, als er einen Fragebogen sieht im Kabinett, ja, damit, wenn Hitler den ausgepölt hätte, dann hätten wir auch nicht rausgekriegt, dass er Militarist ist. Ja, selbst Hitler hätte man damit nicht fangen können. Mit so einem Bogen. Ja, aber darum geht es nicht. Es geht darum, eine neue Norm zu verordnen. Und lautet, du sollst nicht Nationalsozialist gewesen sein und es nicht mehr sein, sondern Demokrat. Und das sorgt dafür, dass eigentlich alle jetzt anfangen müssen, in ihrem eigenen Leben nachzusuchen, wie kann ich versuchen, dieser Norm gerecht zu werden, ja? Dass eine Sanktionsdrohung dahinter steht, verschärft diesen Prozess im Grunde noch. Ja. Interessant ist auch an dieser biologistischen Metaphorik von Krankheit und so, Nationalsozialismus als Krankheit. Das taucht übrigens in der Weimarer Sozialdemokratie auch schon auf, so von NS-Bazillus geredet wird oder ähnliche. Die Nazis haben ja ähnlich über ihre Feinde geredet, in so einer biologistischen Sprache. Ja. Kommunismus als Infektionskrankheit, das Judentum als Bazillus, Tuberkelbazillus und ähnliches, ja, findet man in Mein Kampf, findet man in Hitlerreden, findet man in der NS-Presse. Gang und gäbe findet man auch in den Maßnahmen, die umgesetzt worden sind, oder in Vernichtungsmaßnahmen der Nationalsozialisten. Das Interessante ist, diese biologistische Metaphorik setzt sich nicht in dieser Form fort in der Nachkriegszeit. Weil Gottlob Kamm und die anderen, die diese Sprache verwenden, die sagen immer, das ist ein Vergleich und eine Metapher und nicht die Realität. Während in der biologistischen Sprache der Rechtsradikalen seit der Jahrhundertwende und dann im Nationalsozialismus, wenn da steht, der Jude ist der Bacillus, Krebsgeschwür, dann ist das eigentlich gar nicht mehr als Metapher identifizierbar, sondern das wird als eine reale biologische Gefahr beschrieben. Als eine Art Realmetapher oder so. Da wird quasi diese biologistische Sprache wieder entradikalisiert. Diese Sprache finden wir teilweise bis heute. Also die Demokratie muss immun sein gegen bestimmte Gefahren und ähnliches. Da finden wir noch so Bestandteile dieser Sprache, die eigentlich in der Nachkriegszeit und während der Entnazifizierungsperiode geprägt wird, wie, also eine metaphorische Sprache, wie man über Gefahren für das demokratische System reden kann. Da zeigen sich also langfristige Effekte oder Konsequenzen für die politische Sprache in Deutschland, die während dieser Entnazifizierungsphase in Gang gesetzt wird.
Die Entnazifizierung beginnt mit einem langen Fragebogen der Alliierten. Es wird umgestellt auf den kurzen Meldebogen und die Spruchkammern. Geht die Entnazifizierung so weiter oder wird dann irgendwann nochmal evaluiert, umgestellt, anders gearbeitet?
Also die läuft eigentlich so weiter. Allerdings verändern sich dann die Rahmenbedingungen. Ja? Also unmittelbar nach dem Krieg ist das Schockecho einfach noch viel stärker. Ja? Da werden Maßnahmen gefordert. Da ist teilweise auch gleich ein Rachebedürfnis oder sowas dabei. Ja? Oder mindestens angesichts der unglaublichen Verbrechen der Nationalsozialisten auch ein Strafbedürfnis einfach. Da muss jetzt einfach irgendwie durchgegriffen werden. Klar, wir müssen den Leuten auch ein Integrationsangebot machen. Die Demokratie kann den Leuten nicht allen die Tür vor der Nase zuschlagen. Und die muss vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, ja, aber ja, in welchem Maß und wie oft und für wen, das sind ja Fragen, die im Prinzip dann bis heute debattiert werden können. Die Entnazifizierung läuft, die sollte eigentlich nach einem Jahr oder so erledigt sein, ja? Also in relativ kurzer Zeit. Das aber aufgrund der Menge der Fälle geht das schlicht nicht. So. Und die Amerikaner haben am Anfang davor gewarnt, die schweren Fälle, und das heißt die komplexen Fälle mit mehreren Mitgliedschaften und ähnlichen, die einfach dubios sind, die lange aufgearbeitet werden müssen, die schweren Fälle nicht am Schluss zu behandeln, sondern am Anfang. Die Deutschen machen aber das Gegenteil. Um so viele Leute wie möglich, so schnell wie möglich erstens ins Arbeitsleben und zweitens die Demokratie wieder zu entlassen. Sodass sie sagen können, so, du hast vom Staat den Stempel gekriegt, du bist entlastet, musst vielleicht die Geldstrafe zahlen oder bist einfach so davon gekommen, wenn man gar nicht erst in das Spruchkammerverfahren kam. Du kannst jetzt wieder am Leben teilnehmen, für dich ist die Sache erstmal gegessen. Ja? Auch damit möglichst viele Leute wieder in den anlaufenden Produktionsprozess entlassen werden können. Die schweren Fälle, die wollte man nachher behandeln mit Zeit und so weiter. So, desto mehr man sich aber quasi von dem Schock von 45 entfernt, desto mehr lässt der Impetus nach, desto mehr erscheint das als ein unendlich langes, zähes Verfahren. Also die Kacke läuft ja immer noch. Ja? Dann kommen Kriegsgefangene zurück, weil die müssen jetzt auch überprüft werden, nervt. Gleichzeitig machen die Amerikaner Druck, jetzt macht mal flott, so wie lange soll das noch dauern? Weil die inzwischen auch ein Interesse daran haben, die westlichen Besatzungszonen müssen nach und nach quasi Teil eines westlichen Bündnisses oder Blocks werden, ja, gegen die Sowjetunion. Das heißt, die haben musste das Ost-West-Konflikte schlagen jetzt auch auf die Entnazifizierung durch. Die Bevölkerung ist nach und nach von dem Verfahren ohnehin, ne, hasst das Verfahren, hält es für unfair. Also ein Satz, der immer wieder auftaucht, ist, ja, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Weil als das Verfahren losging und dann die kleinen Nazis in Anführungsstrichen überprüft hat, da wurden teilweise noch härtere Strafen verhängt, aber irgendwann lässt so der Impetus nach und wenn dann härtere Fälle kommen, werden die leichter bestraft als vorher die Kleinen, ja, also im Laufe der Zeit. Also dieses ganze Verfahren sorgt dafür, dass die Entnazifizierung am Ende, also Anfang der 50er eigentlich als gescheitert hat, hat eigentlich nur Unzufriedene produziert, ja. Es gab sogar Überlegungen, ob man nicht die ganzen Akten vernichten sollte. Das hat man nicht gemacht, ja, sonst könnte ich ja wenig erzählen. Ja. Das hat man zum Glück nicht gemacht. Aber da war eigentlich erstmal allgemeine Unzufriedenheit vorhanden. Ja, es gab auch Verbände, zum Beispiel ein Verband der Entnazifizierungsgeschädigten e.V. von Leuten, die halt meinten, sie seien im Verfahren unfair behandelt worden. Ja. Allerdings war diese ganze Organisation so eine Alt-Nazi-Organisation, dass die wenig Erfolg bei den Behörden hatten. Ja. Also niemand hatte auch Interesse daran, das ganze Verfahren zum Beispiel wieder aufzuwickeln oder sowas. Ja. Und nochmal, es waren keine juristischen Strafverfahren. Das heißt, das alles ist komplett unabhängig von den NS-Prozessen, die dann Ende der 50er Jahre nach einer Phase, ja, wo die Justiz jetzt mit wenig Elan ermittelt hat. Ende der 50er Jahre kommt dann der Ulmer Einsatzgruppenprozess, dann in der 60er Jahre in Frankfurt Auschwitz-Prozess und so weiter. Das hat alles mit der Entnazifizierung nichts zu tun. Das sind unabhängige Strafverfahren, wo es um Verbrechen geht. Das ist also was anderes. Naja, also diese geänderten Rahmenbedingungen führen dazu, dass dann zum Beispiel bestimmte Amnestiegesetze erlassen werden. Zum Beispiel für Leute eines bestimmten Alters, die zu jung gewesen sind, um sich zum Beispiel politisch zu orientieren, so haben wir die schon mal raus. Für Kriegsbeschädigte oder ähnliches, ja, oder Leute, bei denen man sagt, mit geringem Einkommen. Und man sagt, na ja gut, die sind eigentlich vom Leben schon genug bestraft worden, ja, die haben alles verloren im Bombenkrieg oder sowas, die Flüchtlinge, und haben jetzt kein Geld mehr und vielleicht ein Bein verloren, also, ja, die müssen jetzt nicht auch damit kommen, ja, die sind eher ausgeschaltet quasi, ja. So ist das Verfahren nach und nach so versagt, ja. All das. Ja, und auch, dass man zum Beispiel riesige Zahl an Leuten als Mitläufer durch die Spruchkammern durchkommt. Das wussten die Leute natürlich nicht, als sie im März 46 und April 46 und Mai 46 angefangen haben, die Meldebogen auszufüllen. Da wusste ja keine Sau, was am Ende daraus wird. Ja, und das ist auch das Interessante daran, darauf zu gucken, was erzählen die Leute denn in dieser Situation, ja, im Laufe der Zeit. Entwickelt sich dann so ein bestimmtes Wissen, naja, mit solchen Argumentationsstrategien könnte man vielleicht ganz gut agieren, um durch die Spruchkammerverfahren, wenn man jetzt am Hals hat, durchzukommen oder sowas, ja. Also teilweise findet man zum Beispiel auch in Spruchkammerverfahren Verweise auf die Nürnberger Prozesse, wo man sagt, naja, selbst die Leute, die ganz oben waren, die Speer oder so, die haben ja auch von nichts gewusst, so wie soll ich dann als kleiner Bürgermeister davon gewusst haben, von den ganzen Verbrechen, ja. Und da merkt man also, ah ja, okay, das klingt ganz erfolgreich so, das versuche ich jetzt auch in meinem Verfahren, ja. Aber das gab es am Anfang der Entnazifizierung nicht, ja.
Mit all diesen Problemen im Hinterkopf, was es die Methodologie angeht, was die Grundlage der Idee angeht, eine Idee zu verfolgen und versuchen, eine Idee aus einer Gesellschaft rauszukriegen. Was lief denn gut an der Entnazifizierung? Was hat denn geklappt?
Also nochmal, ich will nicht unbedingt sagen, dass es um die Idee Ausländer zu marginalisieren oder so, ja, die sich ja auch teilweise selbst widerlegt hat, ja. Aber was hat an der Entnazifizierung geklappt? Also die Entnazifizierung hat in der Forschung lange Zeit auch keinen besonders guten Ruf genossen. Was auch verständlich ist, ja, wenn man sich anguckt, wie viele Leute als Mitläufer durchgekommen sind, da hat man ja das Dritte Reich, hat ja nur als Mitläufer bestanden. Und am Ende gab es eigentlich nur einen richtigen Nazi, nämlich Hitler, und der war zum Glück tot. So, da ist die Sache eigentlich erledigt. Interessant an der Entnazifizierung ist, dass jeder gezwungen wird in seiner offiziellen Selbsterzählung. Das heißt nicht, dass die Leute alles geglaubt haben müssen, was sie da reingeschrieben haben in ihre Bögen und in den Verfahren erzählt. Aber offiziell legen sie sich jetzt fest auf eine bestimmte biografische Erzählung, in der sie lernen müssen, dass die Demokratie das Endziel meines Lebens sein sollte. Darauf sollte mein Leben zulaufen, wenn ich jetzt weiter anschlussfähig sein soll. Und ich glaube, das Wichtige an der Entnazifizierung ist diese Umstellungsleistung. Das sieht man etwa daran, selbst Leute, die Entnazifizierung ablehnen, mit teilweise aus heutiger Sicht recht erstaunlichen Argumenten. Zum Beispiel im November 1945. Da ist der Krieg noch kein halbes Jahr vorbei. Schreibt eine Gruppe von anonym bleibenden Leuten an die württembergische Staatsregierung, also die Staatsregierung Württemberg-Baden. Es muss nur ein Schlussstrich gezogen werden. Jetzt reicht's aber mit der Nazi-Verfolgung. Also Schlussstrich-Argumentation November 45, die wir bis heute ja immer noch wieder hören, in der Regel von Mitte bis rechts, bis ganz rechts, ne? Taucht da auch schon auf, jetzt reicht's aber. Oder eine Argumentation wie, naja gut, die PGs, also das ist immer die Abkürzung für die Parteigenossen, also die ehemaligen NSDAP, die sind jetzt halt einfach die Juden. So, vorher sind die Juden ausgerottet werden, jetzt werden die Nazis ausgerottet. Natürlich auch was haltloser Vergleich ist. Denn wo waren die Vernichtungslager für ehemalige Nationalsozialisten? Hat es nicht gegeben. Ja? Es gab Gefangenenlager etc. etc. War keine systematische Vernichtung und so weiter. Da wird also ein polemisches Argument gemacht. Boah, das alles klingt nicht besonders positiv, aber interessant ist, dass auch in all diesen Argumentationen tauchen immer auf, naja, das, was die Alliierten jetzt mit uns machen wollen, die Entnazifizierung, das ist doch nicht demokratisch. Und an dieser Argumentation merkt man, dass die Leute selbst schon anfangen, einen normativen Horizont, der von der Demokratie ausgeht, ihre Argumentation einzuführen. Ja? Es findet also nach und nach eine Umstellung der Argumentationsmuster statt auf die Demokratie. So, das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Ja? Und dadurch, dass jeder gezwungen ist, in seinem Leben diese demokratischen Anteile herauszustellen und der Staat einem offiziell abstempelt, so, jetzt bist du entnazifiziert. Jetzt kannst du wieder raus, jetzt kannst du wieder teilnehmen. Aber du kannst jetzt wieder am Leben teilnehmen, das ist einerseits Integrationsangebot und andererseits zwingt das eben dazu, demokratische Normen anzuerkennen, ins eigene Handeln zu überführen. Das heißt, die Leute merken, wenn ich mit der Demokratie und ihren Werten argumentiere, kann ich was für mein eigenes Leben rausholen und sei es nur, den Sanktionen, die mir drohen, im Zuge der Transitionsverfahren zu entgehen. Die lernen also, ey, ich kann mit diesen demokratischen Argumenten tatsächlich was machen. Ich kann jetzt individuelle Geschichten erzählen, die auch wahrgenommen werden. Es ist nicht das Kollektiv, das Volk, die Rasse oder sowas, sondern ich als Person muss jetzt mich damit auseinandersetzen. Und das erzählerische Ankommen in der Demokratie in diesem Sinne würde ich als Plus verbuchen für die Entnazifizierung. Das heißt, das ganze Faktorenbündel, warum hat die Bundesrepublik funktioniert, trotz Altnazis, diese riesigen Hinterlassenschaften, all den anderen Problemen, ist es schwer zu sagen, ja, okay, denken wir uns einen Faktor weg, wie wäre es dann gewesen? Du hast immer schwer zu machen, aber ich würde sagen, in dieses Faktorenbündel derjenigen Faktoren, die es begünstigt haben, gehört die Entnazifizierung trotz allem hinein. Ja? Ohne dass man all die Probleme, die damit verbunden waren, auch die Ungerechtigkeiten, also dass Leute davon gekommen sind, die wahrscheinlich Schlimmeres verdient hätten als nur eine Geldstrafe oder so, all das in Rechnung gestellt, erscheint mir trotzdem die Entnazifizierung aufgrund dieser erzählerischen, dieses Erzählzwangs hin auf die Demokratie letztlich als erfolgreicher oder sagen wir mal besser als ihr Ruf.
Ich habe die Einschätzung gefunden, dass die Entnazifizierung ein gelungener Fehlschlag war. Können Sie diesen Widerspruch in sich auflösen? Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, also diese paradox wirkende Formulierung stammt von dem Münchner Historiker Thomas Schlemmer in einem Aufsatz über einen Gesamtüberblick über die Entnazifizierung. Und der Aufsatz ist schon etwas älter, ich glaube 10 Jahre oder so, aber ist auch egal. Ja, jedenfalls ein gelungener Fehlschlag, Fragezeichen, fragt Schlemmer in dem Text. Gut, was ist daran ein Fehlschlag, was ist daran gelungen? Gelungen ist der Gesamthintergrund, wenn man sagt, naja, ist Nationalsozialismus nochmal an die Macht gekommen nach 1945? Naja, bis jetzt nicht. Ist die Bundesrepublik zusammengebrochen durch einen rechten Putsch oder Ähnliches? Nö, auch nicht. Die Demokratie, hat die funktioniert? Ja, mehr oder weniger hat die Demokratie stabil funktioniert. Bis vor kurzem oder vielleicht immer noch. Jedenfalls in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik hat sie erstaunlich gut funktioniert. So, die Entnazifizierung gilt aber oder galt in weiten Teilen der Forschung als gescheitert. Eben weil das reine Mitläuferfabriken gewesen seien, die Spruchkammerverfahren. Weil so viele Leute relativ günstig davongekommen sind. Weil das vielleicht einfach auch unserem Gerechtigkeitsbedürfnis nicht entspricht. So, interessanterweise ist es jetzt aber so, okay, etliche Nazis kommen durch diese Verfahren relativ glimpflich durch, bevölkern jetzt die Bundesrepublik, aber die wird eine funktionierende Demokratie. So, und das ist genau dieses Problem. Gelungener Fehlschlag. Hey? Ja, die Entnazifizierung gilt in dieser Hinsicht als gescheitert, aber die Demokratie als gelungen. Und die Frage wäre dann genau, okay, ist die Entnazifizierung jetzt Teil dieses Gelingens oder war es eher ein Belastungsfaktor oder so? Ne? Ich habe eben argumentiert, naja, es ist eher ein Teil der Gelingensbedingungen der Demokratie. Den eben genannten Gründen, erzählerisches Ankommen in der Demokratie. Jedem Einzelnen wird klar gemacht, ey, der Staat hat dich als Individuum im Blick und der macht dann bedroht dich gleichzeitig, der macht dir aber auch ein Angebot, ein Integrationsangebot. Ja? Das alles führt dann natürlich zu sehr komplexen Fragen, wie eigentlich die Altnazis in der Demokratie angekommen sind. Und dann wieder die immer noch komplexe Frage, wer war überhaupt ein Nazi? Ja, und in welcher Form? Also waren das nur die Parteimitglieder? Ja, man muss nicht Parteimitglied sein, um sich zum Beispiel an der Judenvernichtung zu beteiligen. Oder um von deportierten Juden die Güter zu übernehmen, die sie zurücklassen mussten. Oder um ein arisiertes Geschäft zu kaufen, weit unter Wert. Und ehrlich gesagt, dafür musste man kein Parteimitglied sein. Die Frage wäre, ob man dann Nazi ist, wenn man das gemacht hat, ja, und was das überhaupt bedeuten soll, ja. Und diese Frage kann man jetzt schwerlich von außen beantworten, sondern müsste man eigentlich auf die Wahrnehmung gucken, wie die Zeitgenossen jeweils hatten und wie die darum gerungen haben, wer Nazi ist und wer nicht, ja. Also, es gibt natürlich Fälle von Leuten, die davon überzeugt waren, von dieser Weltanschauung, den Krieg überlebt haben, irgendwie durch die Rezession etc. durchgekommen sind und dann immer noch für Nationalsozialismus bis ans Ende überzeugt waren, nur hatten die politisch keinen großen Einfluss mehr, mussten das verbergen. Ja. Und vielleicht zu Hause in meinen Kampf geblättert und die Hitler-Porträts angeguckt und irgendwie geschimpft darüber, wie Deutschland vor die Hunde geht und bla bla bla, sind aber täglich brav zu ihrem Job gegangen, ohne da doof aufzufallen, haben sich einfach politisch bedeckt gehalten, ja, wollten nicht nochmal auf die Fresse fliegen. Ja, aber genau da war die Interzision erfolgreich, dass die neuen Standards setzt, wie man über das Dritte Reich reden darf. Wer halt auf eine bestimmte Art und Weise darüber redet, ja, nämlich Verherrlichung und Ähnliches, dass der tatsächlich ausgegrenzt wird. Nicht immer in allen Fällen, ja. Es gibt Ausnahmesituationen, ja. Volksfeste, wo alle besoffen sind und dann auch schon mal das Horst-Westen-Lied angestimmt wird oder sowas. Das gibt es in den 50er Jahren und später auch. Aber zumindest geht davon keine lebensbedrohliche Gefahr für die Demokratie aus. Jedenfalls ist sie daran nicht zugrunde gegangen. Ja. Es gab keine große rechte Untergrundbewegung oder sowas. Ja. Ja, es gab vereinzelte Attentate, Terrorismus und so weiter. Aber keine zentral gesteuerte Umsturzbewegung oder Ähnliches. Ja. Weil also in dem Sinne war offenbar die Interzession erfolgreich genug, Akteure von der Macht fernzuhalten und gleichzeitig noch ein Integrationsangebot zu machen. Und an diesem Problem kommt man nicht vorbei. Ja. Ich glaube, ein Großteil der Debatten, die sich um diese Fragen drehen, da geht es halt darum, welche Art von Schadensbemessung die Demokratie dadurch genommen hat oder nicht genommen hat. Ja. Und naja, sie hat halt einigermaßen funktioniert, allerdings mit den moralischen Kosten und den braunen Flecken auf der vermeintlich weißen Weste muss die Geschichte der Bundesrepublik einfach weiterleben. Ja. Das war vielleicht auch einer der Gründe für seit 20 Jahren allerlei Studien laufen, um zu gucken, ja, wie viele formelle oder nicht formelle Nazis waren denn jetzt im Innenministerium, im Bundeskanzleramt, in allen möglichen Ämtern, Institutionen und Behörden. Ja? Und da kommt immer dasselbe raus oder fast dasselbe. Ja, überall waren Leute, die mal in der NSDAP waren oder so. Ja, auch teilweise Leute, die also an Verbrechen oder Ähnlichem beteiligt waren. Aber irgendwie haben die Demokratie irgendwie anders funktioniert, haben diese Ziele nicht weiterverfolgt, haben sich eingeordnet oder mehr oder weniger eingeordnet. Ja, vielleicht nicht immer in dem Maß, der heute wünschenswert ist, aber für damals hat es offenbar gereicht. Haben sich in dieses normative neue Gehäuse eingeordnet. Ja. Ob aus innerem Lernprozess heraus, ob aus Opportunismus, aus Flexibilität, aus Vergesslichkeit oder aus schlichter Gewöhnung an die Verhältnisse, in denen man jetzt nun mal ist. Das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, ja, die bloße Gewöhnung an die Verhältnisse, die man dann für irgendwann für normal hält und in denen einfach so weiter agiert, das dürfte auch alles eine Rolle gespielt haben. Ja, so viel zu diesem Paradox des gelungenen Fehlschlags, meines Erachtens auch eine gelungene Formulierung, weil die genau diese, ja, auf moralischen oder ethischen Probleme und die institutionellen und funktionellen Probleme dieses ganzen Entnazifizierungsverfahrens, dahinter steht ja auch die Frage überhaupt des Umgangs mit der NS-Vergangenheit, ganz gut auf den Begriff bringt und auch die Probleme nicht kleinredet. Ja. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, das war jetzt ein voller Erfolg, alles super geklappt. Das Gegenteil wäre aber auch nicht ganz richtig, sondern man muss genau diese Mitte dazwischen treffen, die Grau in Grautöne versuchen abzubilden oder Grau in Brauntöne versuchen abzubilden, wenn man sich diesen komplexen Vorgang nähert.
Sie haben eben diese ganzen Forschungsprojekte erwähnt, wo es um die Entnazifizierung in bestimmten Behörden und ähnlichen Institutionen geht. Waren das so die Mosaiksteinchen, die Sie genommen haben für Ihre große, umfassende Studie zur Erzählung? Ist das gerade der Modus, in dem Entnazifizierung erforscht wird?
Also ich habe was anderes gemacht. Ja. Also mir ging es da nicht um Leute, die Institutionen sind oder Einzelinstitutionen, sondern mir ging es um die sogenannten normalen Deutschen. Und deswegen habe ich mich vor allem darauf fokussiert, auf Leute, die jetzt nicht unbedingt hohe Parteimitglieder oder Ähnliches waren, ja, oder überhaupt in Behörden, sondern mich hat vor allem auch interessiert, was erzählt denn der einfache Handwerkermeister? Was erzählt denn der Landarbeiter? Was erzählt denn der Erntehelfer? Was erzählt denn die Hausfrau? Was erzählt die Kriegerwitwe? Also mich haben diese normalen Leute mehr interessiert, weil die bisher nicht so stark beleuchtet worden sind. Ja, und auch eben keine Aktivisten oder so, sondern die sogenannten normalen Deutschen, ja, die Leute, die halt irgendwie auch Teil der Gesellschaft sind und die auch an all diesen politischen Entwicklungen und Zäsuren 1918, 19, 1933, 1945, 1949 aktiv oder passiv beteiligt gewesen sind. Das hat mich eher interessiert. Die ganzen Behördenstudien. Also das ist ein Trend, der vor allem in Gang gesetzt worden ist. Es gab in den 90er Jahren einige unternehmensgeschichtliche, unternehmenshistorische Studien, wo es darum ging, was haben Unternehmen im dritten Reich gemacht, also etwa die bekannte Volkswagen-Studie von Hans Mommsen und Manfred Tinder. Und Anfang der Nullerjahre unter dem damaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer gab es eine große Studie über das Auswärtige Amt und die Diplomaten, was diese im dritten Reich gemacht haben. Und das hat dann so einen Trend losgetreten, dass nach und nach alle möglichen Bundes- und Landesbehörden Historikerkommissionen eingesetzt haben und immer noch einsetzen, die jetzt prüfen sollten, naja, okay, wer waren eigentlich die Beamten, die Abteilungsleiter und so weiter in unseren Behörden? Was haben die vorher so gemacht? Ja, und da werden inzwischen auch eher nachgeordnete Behörden oder Bundesämter und Ähnliches auch alle nach und nach erforscht in Doktorarbeiten, Habilitationsschriften oder Auftrags, in Anführungsstrichen Auftragsforschung. Ne? Und in diesen ganzen Debatten um diese Forschung, um die es quasi auch so eine Art Metadiskurs gibt, wie man das sinnvoll machen kann, sind sich eigentlich alle einig, die Nazi-Zählerei bringt nichts. Also nur zu gucken, okay, von was ich, 100 Beamten hatten 80 in ein NSDAP-Parteibuch oder so, was wissen die eigentlich, wenn wir das wissen? Viel interessanter ist doch, wie haben die agiert? Wie sind die selbst damit umgegangen? Die kannten sich ja auch alle untereinander. Die wussten ja teilweise, wer wo Mitglied gewesen ist und wer was gemacht hat. Wie sind die damit umgegangen? Inwiefern hat das Behördenhandeln geprägt oder nicht geprägt? Wie senken sich quasi demokratische Werte in diese Institutionen ein? Ja? Und also zurzeit entstehen auch einige neuere Untersuchungen, in denen es auch unter anderem darum geht, wie bestimmte Behörden oder Institutionen damit umgegangen sind. Und da spielt auch diese normative Frage eine immer größere Rolle. Welche Normen gelten denn innerhalb einer Institution? Ja? Wie geht der institutionelle Rahmen, den eine bestimmte Behörde hat, inwiefern prägt der das Handeln? Und ist das vielleicht wichtiger als eine Entnazifizierung, die von außen auf diese Behörde zukommt? Regeln die die Sachen vielleicht doch intern nach ihren eigenen Vorstellungen, wer sich angemessen oder nicht angemessen verhalten hat? Und naja, ein Großteil der Gesellschaft war in irgendwelchen Institutionen irgendwie gegliedert, ja. Und also das scheint mir recht fruchtbar zu sein, das auf dieser Linie weiter zu verfolgen. Ja, und da sind sich eigentlich auch alle einig. Also, aber ich weiß nicht, wie lange dieser Trend noch läuft. Irgendwann sind alle Behörden durchgeforscht und so. Aber zumindest es gibt die, jetzt tun sich konzeptionelle Neuansätze auf, ja. Die also wegkommen von der Vorstellung, naja, gut, wir gucken, wer hat im Parteibuch und dann war's das. Es geht um institutionelles Handeln, überhaupt, was überhaupt eine Behörde ist, wie Behörden sich von ihrer Außenwelt grenzen, die Standesdünkel oder Standesdenken von bestimmten Beamtenkreisen oder sowas. Ja. Das sind so Fragen, die da auch verfolgt werden. Ja. Und gut, aber wie gesagt, das habe ich mir selbst in dem Sinne nicht untersucht, weil ich keine Behörde angeguckt habe, sondern versucht habe, die in Anführungsstrichen Normalbevölkerung, die eigentlich unbeachtete Bevölkerung, stärker in den Blick zu nehmen, weil ich dachte, das ist eher noch so eine Lücke in der Entnazifizierungsgeschichte und vor allem die Erzählungen selbst anzugucken. Also man könnte sagen, es wird in der Forschung häufig, nicht immer, aber häufig auf das Ende der Entnazifizierung geschaut. Wie viele Leute sind als Mitläufer durchgekommen, wie viele Leute sind belastet durchgekommen, etc. Und ich habe versucht, auf das Anfang, auf den Anfang der Entnazifizierung zu schauen. Was erzählen die Leute in dem März 46 in den Meldebürgen oder im Frühjahr 46 fortfolgende? Was erzählen die da, weil die ja gar nicht wissen, wie das Ganze für sie ausgeht? Unter diesen Bedingungen, wie erzählt man sein Leben? Und vor allem auch Leute, die gar nicht wussten, dass sie sowas wie einen politischen Lebenslauf überhaupt haben. Ja? Wie gesagt, irgendwelche Hausfrauen mit Volksschulabschluss, Mitte 60, die auf einmal diesen Bogen zu Hause haben, denen muss erstmal klar werden, dass sie überhaupt einen politischen Lebenslauf haben. Ja? Und wie der aussehen könnte und was man jetzt da vielleicht so schreiben könnte. Ja? Und dann reicht es vielleicht nur für, ich bin doch nur Hausfrau. Gut, aber das sind so die Entwicklungen, die derzeit in der Forschung so laufen. Ja, die Entnazifizierung selbst war lange Zeit gar nicht so sehr im Fokus. Bis jetzt in jüngerer Zeit sind einige Studien erschienen, also von Anne Lessau, die auch zum ersten Mal in der britischen Besatzungszone auch mit Briefen und Tagebüchern gearbeitet hat, um zu gucken, welchen Einfluss hatte das denn überhaupt für das Leben der Leute. Haben die erstmal eben so ausgefüllt und dachten, so, die Sache ist erledigt. Oder, so argumentiert sie, das hatte schon einen stärkeren Einfluss und zeichnet damit auch ein, in Anführungsstrichen, weniger düsteres Bild der Entnazifizierung als die ältere Forschung. Dann das Buch von Mikkel Dack, das fast zeitgleich mit meinem Buch erschienen ist, wo es um den Fragebogen in allen Besatzungszonen geht, darum, wie dieses Instrument Fragebogen überhaupt entstanden ist, welche Hoffnungen sich damit verknüpft haben, etc. etc. geht in eine ähnliche Richtung. Und wie gesagt, mein Buch geht auch in eine ähnliche Richtung. Es sind zumindest drei Bücher erschienen, die für die eigentliche Entnazifizierung Neuansätze oder neue Thesen versuchen zu präsentieren. Und daneben läuft seit 20 Jahren oder länger diese ganze Behördenforschung. Dieser Trend wird auch irgendwann vorbei sein. Dann wird was Neues kommen. Aber zurzeit sehe ich, dass in dem Bereich konzeptionelle oder begriffliche Neuansätze da sind. Das ist allemal wichtiger als das Empirische. Ne? Zumindest in diesem Bereich. Ja, da wissen wir empirisch sehr viel über sehr viele Behörden. Nur was das bedeutet, was wir da wissen, dafür braucht man neue begriffliche Ansätze. Da sehe ich beim normtheoretischen Ansatz, das wird auch gerade aktuell in einigen Doktorarbeiten, die in der Mache sind und bald fertig sind, umgesetzt. Und da kann man noch einiges erwarten.
Gibt es irgendwas, was wir aus der Entnazifizierung gelernt haben, wie solche Behörden, Institutionen, Netzwerke funktionieren, dass man da vielleicht Probleme im Keim ersticken kann?
Das ist natürlich die absolut schwierige Masterfrage zur Rettung der Demokratie. Institutionen demokratisch resilient machen können. Dafür ist eigentlich weniger die Entnazifizierung wichtig. Und dann wäre tatsächlich die Behördenforschung in dem Sinne wichtig, wie funktionieren Institutionen. Und da wäre eher interessant, ab 1933 zu gucken, wie nämlich diese Behörden nach und nach von Nationalsozialisten oder Rechten oder den rechtskonservativen Bündnispartner Nationalsozialisten von innen ausgehöhlt worden sind. Und da also gibt es natürlich auch reihenweise Studien drüber, die aber mit der Entnazifizierung, da kann die Entnazifizierung weniger bei helfen, glaube ich. Ja? Die ist vielleicht nochmal wichtig, wenn wir nochmal anfangen müssen, unsere Bevölkerung zu durchleuchten, wer sich an was beteiligt haben mag. Und naja, also was man da häufig sieht, ist, dass eine innere Ablehnung des bestehenden Systems, eine starke Unzufriedenheit damit, das System, das demokratische System wird als Fessel empfunden, als unfähig. Und es muss irgendwas anderes her, das bestimmte Kompetenzen erlaubt. Also etwa bei der Kriminalpolizei, da sieht man das in Berlin. Patrick Wagner vor Jahren schon wichtige Studien darüber vorgelegt. Ja. Diese Unzufriedenheit, auch der Staat wirkt einfach unfähig. Ja. Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste, wenn der Staat inkompetent wirkt, bestimmte Probleme nicht in der Lage ist zu lösen, dann wirken auch die Institutionen schwach. Die Akteure, die in diesen Institutionen arbeiten, haben das Gefühl oder den Eindruck, sie können nicht so, wie sie gerne wollten. Ja, und dann erscheinen radikalere Lösungen, eine Übergangsphase, in der auch mal bestimmte Dinge endlich mal erlaubt sind, erscheinen dann deutlich attraktiver. Inwieweit das gegenwärtig in unseren Behörden der Fall sein mag, kann ich schwer einschätzen. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch keine Studien darüber. Aber ja, das Wichtigste wäre, die Institutionen so aufzustellen, dass sie in der Lage sind, Probleme auch tatsächlich zu lösen, ja, oder die Probleme, die wahrgenommen werden. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich wolkige und abstrakte Antwort. Aber ich glaube, mit mehr kann ich derzeit nicht liegen, was dieses Problem angeht.